Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Haben Sie gesagt Flugscham? Den Begriff kannte ich noch gar nicht. Ich versuche es zu vermeiden, aber manches kann man eben nicht vermeiden. Und das mache ich dann aber ohne Scham, aber mit Bewusstsein.
Erlebt es in meinem persönlichen Umfeld so, dass mittlerweile viele Leute, die früher überhaupt keine Gedanken sich gemacht haben zu fliegen, jetzt durchaus sagen, Anja, ich mache jetzt meinen nächsten Urlaub mit dem Zug.
Notwendigkeit des Fliegens ist immer noch vorhanden.
Gut, ich gebe zu, um als Teilzeit-Berliner hier in Köln zu moderieren, bin ich geflogen. Eigentlich ist es mir ein bisschen peinlich, das hier offen anzusprechen. Denn klar, wer steht in Zeiten von Flugscham und Fridays for Future gerne als CO2-Schleuder am Pranger? Aber selbst inklusive CO2-Kompensation ist Fliegen heute eben meist viel billiger als das Bahnticket. Und so steigen auch in diesem Jahr die Passagierzahlen wieder rapide an. Droht uns also wieder ein Flugchaos am Himmel und das trotz Flugscham? Dieser Frage gehe ich heute im Wochenendjournal nach. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Der große Traum vom Fliegen. Die meisten haben ihn heute ausgeträumt. Eingepfercht auf wenigen Zentimetern zwischen Armlehne und Plastiktischchen, berieselt von Werbejingles der Billig-Airlines und jetzt auch noch gebrandmarkt als Ökoschwein, lassen die meisten den Flug eher über sich ergehen, als dass sie noch davon träumen. Aber es gibt sie noch, die Träumer, die fasziniert davon sind, dass der Mensch sich mittels ausgeklügelter Technik in die Luft erhebt. Auf dem Digital Aviation Day in Berlin habe ich sie getroffen. Eine Bitkom-Konferenz zur Digitalisierung der Luftfahrt.
Guten Morgen, Niklas Weitzel von MHP. Ich bin im Bereich Aviation und Transport unterwegs.
Bernhard von der Wies von SkyDatus und wir entwickeln momentan neue Software für Flughafen.
Fliegen Sie beide gerne?
Sehr gerne und sehr oft, ja.
Ich bin mit dem Flughafen groß geworden, fliege heute Abend auch wieder zurück. Von daher, so oft es geht, versuche ich zu fliegen, ja.
Keine Flugscham?
Keine Flugscham, nein. Ich bin der Meinung, die Flugzeuge sind heutzutage schon so modern, wenn man das auf die Verbrauchsrate des Kerosins pro Person runterrichtet. Das ist, glaube ich, da ist jedes alte Auto, hatte weniger Charme dann.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich auch nicht. Ich habe mir das schon auch ein bisschen so mit beschäftigt, aber ich glaube sehr daran, dass die Technologie auch viel bringen wird. Das dauert auch alles noch ein bisschen, aber es wird kommen.
Wird sich denn das Fliegen, wir haben ja momentan diese Klimadebatte, es gibt diese Debatte um Flugscham, wird das Auswirkungen haben auf das Verhalten der Leute? Also bei Ihnen ja nicht, aber wie schätzen Sie das ein?
Ein Großteil der Bevölkerung wird bewusster fliegen, also wird sich gezielte Strecken aussuchen, wohin geflogen wird, um so wenig wie möglich sozusagen zu fliegen. Ich vergleiche das gerne mit Biofleisch, lieber weniger und dafür ein bisschen teurer, so auch beim Fliegen. Natürlich muss es auf der anderen Seite eine Alternative zum Fliegen geben. Wenn es die nicht gibt, wird das auch schwierig. Also wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, hat sich in der Technologie extrem viel getan. Es ist zwar immer noch Fliegen mit zwei Flügeln und einem Motor, aber was die Technologie angeht, sind Quantensprünge stattgefunden.
Fliegen Sie noch gerne?
Jedes Mal. Nach wie vor begeisterter Passagier. Gerne auch vorne im Cockpit mit dabei. Von daher ungebrochen der Charme der Fliegerei.
Ein paar Stände weiter auf der Minimesse startet der Ingenieur Jara Singer sein UFO. Ein grüner Ellipsoid, 2 Meter Durchmesser mit Propellern dran. Eine Art abgeflachter Zeppelin, betrieben mit Solarzellen. Damit will er das Fliegen emissionsfrei machen und entschleunigen.
Das ist der Age Aero Zero. Ja, der kann 500 Gramm tragen als Nutzlast. Und dann gibt es noch den Age Aero Zero Plus. Der kann schon 1,1 Kilo. Da gehen dann die DJI X5R Kameras oder die Z30 drunter. Und dann haben wir einen, das ist der Age Aero One. Der Age Aero One kann 3 Kilo tragen und kann sogar mit Solarzellen und Ähnliches bis zu 5 Stunden in der Luft verweilen.
Sollen die Dinger auch mal Menschen transportieren können?
Warum nicht? Allerdings ist das eben genau die riskante Entwicklungsvariante, wenn man gleich das machen würde. In der Vergangenheit, zu Zeiten des Kalten Kriegs beispielsweise, hat man diverseste Sachen ausprobiert, Menschen tragen, Waffen tragen. Zum Teil musste dann ein Testpilot unter Waffengewalt in eine Konstruktion rein. Wir haben inzwischen die Fernbedienung und entwickeln eben von klein nach groß. Aber ja, warum nicht? Ja, das ist auch unser Ansatz, die Meteorologie gut genug zu kennen und mit Hilfe des Windes in unterschiedliche Richtungen getragen zu werden.
Dauert nur.
Bitte?
Dauert nur.
Ja, aber nicht jeder Mensch will in der Leistungsgesellschaft in 14 Stunden in Australien sein. Es kann auch sein, dass man das in 2 Wochen macht. Man weiß ja auch, in einem Flugzeug kriegt man oft nach langen Flügen eine Art Tunnelblick und Ähnliches. Ja, also das lässt sich aufreißen. Da ist die Bandbreite relativ groß, was möglich ist.
Sentry to go, yeah?
Affirm, Egyptair 732, your clearance to Cairo, flight plan route, and you got the departure slot, CTOT is 1353.
Fluglotse Ralf Geider gibt 2 EasyJets und einer Ryanair Starterlaubnis. Danach lässt er noch 2 Firmenjets auf die Startbahn. Dann muss noch ein Flughafenfahrzeug die Piste checken. Geidak gibt das Go. Ich muss mich dabei ganz ruhig verhalten, darf nur ab und zu Fragen stellen, um Geidak nicht zu stören. An einem Unfall möchte ich ganz sicher nicht schuld sein.
Ryanair 52 Whiskey Quebec, continue holding plan 251 via Kilo 4. So, da ist dann die nächste Fliege.
Ryanair, das ist der hier, oder?
Das ist der hier oben. Die Ryanair hat jetzt gerade die Ramp verlassen, kam jetzt vom Apron-Kollegen mir geschickt. Der rollt jetzt hier zur Piste. Wir sehen da draußen also auch die Nummer 3, die da im Süden unterwegs ist.
Der Fluglotse kommuniziert mit 5 Piloten und 2 Bodenmitarbeitern gleichzeitig. In für mich unverständlichem Tango-Gamma-Whisky-Kauderwelsch. In weniger als 5 Minuten wickelt er all die Flugbewegungen ab. Dann blinken auf seinem linken Monitor schon die nächsten Starts auf. Ein Stressjob. Kein Wunder, dass viele von Geidaks Kollegen schon mit 55 in Rente gehen. Links und rechts neben ihm sitzen 2 weitere Lotsen. Zu dritt sind sie für alles verantwortlich, was auf dem Rollfeld der Startbahn Nord und im Luftraum im Süden Berlins passiert.
So, das war das nächste Luftfahrzeug, was im Süden jetzt auch los will. Das wird also diese Ramp verlassen hier, die Abstellfläche der allgemeinen Luftfahrt. Wir haben so das System, wer als erster gerufen hat, geht auch als erster raus, wenn nicht irgendwelche Restriktionen uns dazu zwingen, von dieser Regel abzuweichen.
Das heißt, man muss ja im Minutentakt das irgendwie regeln, dass möglichst effizient gestartet und gelandet werden kann.
Effizienz ist eigentlich ein wunderbares Wort. Deswegen greifen wir auch dann immer wieder gerne ein, weil sich die Verkehrslage ständig ändert, das Verkehrsbild, um einfach einen optimalen Verkehrsfluss hinzukriegen. Das ist eigentlich so der Job. Dann fängt es auch an, so richtig Spaß zu machen. So, behind the Falcon, we cross ahead, left to right.
Es ist eine sehr ruhige Stunde am Flughafen Schönefeld, erzählt er. Wir haben 2:00. Für unser Gespräch hat der Lotse der deutschen Flugsicherung extra den frühen Nachmittag ausgesucht. Die Vormittagsflüge sind längst weg und die abendliche Rush-Hour über Berlin startet wie auf den Straßen erst so ab 5. Dann haben sie hier in der Stunde schon mal mehr als 40 Starts und Landungen.
Wir haben sehr oft, und wir werden es heute im Laufe des Tages dann auch wieder kriegen, Situation, dass natürlich viele Luftfahrzeuge zurückkommen, Flugzeuge, die hier landen wollen und unten stehen, die starten wollen. Und wir haben nur die eine Piste zur Verfügung. Das heißt, dann geht eigentlich richtig der Job des Towerlotsen los, weil er muss dann die Lücken nutzen, die sich ihm bieten, um zwischen den Landungen die Starts rausgehen lassen zu können. Das sieht dann manchmal sehr spektakulär aus und sehr knapp aus, aber das ist alles machbar und die Crews spielen dann auch mit, die wissen das auch.
Ich sitze neben dem erfahrenen Lotsen 70 Meter über dem Boden, im neuen Tower des nicht mehr ganz so neuen Pannenflughafens BER. Anders als das Hauptterminal ist der neue Tower des BER schon seit 2012 in Betrieb. Aber halt nur für den alten Flughafen, Schönefeld. Vor uns die Startbahn, weiter nördlich stehen einige Mittelstreckenjets von EgyptAir, EasyJet und Ryanair auf dem Rollfeld. Dahinter Berlin. Es scheint, als könne ich fast ganz über die Stadt blicken.
Wir haben jetzt geradeaus den Blick wirklich dann zum Alexanderplatz.
Das sind dann so die markanten Punkte hier.
Das sind die markanten Punkte der Stadt, die für uns und für die Piloten, die nach Sichtflug in der Kontrollzone Berlin unterwegs sind, wichtige Navigationspunkte sind, worüber wir uns dann auch verständigen mit denen. Und dann haben wir eben den Flugverkehr hier direkt am Platz. Das sehen wir, haben also die Nordpiste.
Wo jetzt hier gerade die EasyJet A319 startet. Ne?
Die haben also jetzt einen Kompasskurs von 250 Grad. Mhm. Wir haben gerade die rechte im Betrieb, wo gerade die nächste Easy auf die Piste rollt. Und deswegen ergibt sich der Name 25 rechts.
Der 54-Jährige ist braungebrannt, durchtrainiert. Unter sein Pult mit den vielen Monitoren hat er seinen silbernen Pilotenkoffer gestellt. In den kurzgeschorenen grauen Haaren steckt eine Fliegersonnenbrille, Marke Ray-Ban. Ebenso wie man sich die Piloten und Fluglotsen von damals vorstellt, in Zeiten des Jetsets, als dies noch Traumjobs waren und alles, was mit dem Fliegen zu tun hatte, einen gewissen Glamour-Faktor besaß.
Also ich habe es noch gerade in meinen Anfängen eigentlich erlebt, so erstmal den verlierenden Einbruch. Interflug zum Beispiel wurde abgewickelt. Ein ziemlicher Niedergang erstmal des gesamten Flugverkehrs und dann stabilisierte sich das halbwegs und dann ging es eigentlich los mit dem Beginn von EasyJet in Schönefeld, dass der Flugverkehr dramatisch wieder zugenommen hat und der Entscheidung dann BR-Projekt, den Bau des Flughafens, haben wir natürlich mit eigenen Augen komplett gesehen vom ersten Spatenstich an, haben dann hier erst erfahren, dass der Flughafen nicht in Betrieb ging. Wir sind damals vielleicht...
Von hier aus haben Sie die Nichteröffnung miterlebt.
Ganz genau.
Und wann hat der Verkehr auch hier jetzt in Schönefeld am BER so massiv zugenommen? Also ich meine, im letzten Jahr hatten wir schon dieses Flughaus. Ja. Wann hat sich das so abgezeichnet?
Also Signalwirkung hatte auf jeden Fall der Einsatz der Low-Coster, sprich also EasyJet und wenig später Ryanair, dass die ein Streckennetz aufgebaut haben und gesagt haben, wir fliegen Schönefeld nicht nur an, sondern wir machen hier eine Basis auf. Das heißt, wir stationieren hier Flugzeuge und fliegen von hier aus. Ab da war dann die Entwicklung klar, dass die Low-Cost-Airlines immer mehr Fuß fassen und den Luftraum immer mehr erobern und es den alten etablierten Airlines schwer machen werden.
Auf dem rechten seiner drei Monitore bewegen sich Zahlen und Buchstabenkombinationen auf einer dunkelgrauen Karte von Berlin. Jede Kombination ein Flugzeug. Momentan sind 8 über dem Berliner Luftraum unterwegs. Am Abend sind es schon mal 10-mal so viele.
Ja, wir haben mehrere Lufträume. Wir haben den oberen Luftraum, den unteren Luftraum. Dass wir also zum Beispiel jetzt den unteren Luftraum auch mit nutzen für Flüge. Also das ist dann nicht ganz so effizient vom Treibstoffverbrauch her für die Flieger. Aber wir haben natürlich dadurch eine Kapazitätssteigerung insgesamt des Luftraums, die wir zur Verfügung stellen können. Und das findet dann schon statt, dass man also auf das Verkehrsaufkommen dementsprechend reagiert.
Es wird ja viel von Flugchaos, das jetzt ja möglicherweise auch wieder droht in diesem Sommer. Bislang ist es ja noch ausgeblieben, gesprochen. Mhm. In der Luft über Deutschland ist noch genug Platz, sagen Sie?
Ich denke schon. Also wir sind auf jeden Fall in der Lage. Die Frage ist, von wie viel Fluglotsen kann dieser Luftraum betreut werden, dass man ja wirklich alle Sektoren auch nutzen kann. Wenn man von einem Chaos am Himmel redet, ich glaube, das gibt es nicht. Weil es gibt ein Chaos vielleicht mal an einem Flughafen, weil abfertigungsmäßig irgendwas nicht hinhaut oder weil die Flugzeuge nicht los dürfen, warum auch immer. Dann entwickelt sich natürlich ein Chaos im Terminal. In der Luft haben wir Chaos nicht.
Ja. Wäre auch gefährlich dann.
Ja, genau. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 3,2 Millionen Flüge über Deutschland sicher geleitet. 3,2 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Zahl ist. Und natürlich ist es immer sehr offensichtlich, wenn irgendwo was nicht hinhaut. Oder wenn Passagiere dann stehen und möchten in Urlaub, das verstehen wir natürlich auch. Der Grund für die Verspätung ist sehr vielfältig. Zum Beispiel die Hälfte der Verspätung geht zulasten der Airlines selber, weil sie irgendwas an ihrem Tagesablauf falsch gemacht haben mit dem Einsatz der Flugzeuge. Also zum Beispiel eine Strecke Frankfurt-Tegel bediene als Airline und plane dort Umkehrzeiten von einer halben Stunde. Das heißt, in einer halben Stunde habe ich alle Passagiere raus, habe die neuen an Bord und will wieder los. Dann ist also jedem, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, eigentlich klar, dass spätestens 14, 15 Uhr dürften diese Umläufe kippen, weil es einfach nicht funktioniert. Es hat natürlich immer Konsequenzen, wenn der finanzielle Druck da ist bei den Airlines, irgendwas sehr, sehr effizient zu gestalten, um diese Ticketpreise zu ermöglichen. Dann fährt man natürlich das ganze System so haarscharf, dass wenn nur die kleinste Störung eintritt, hat es dann natürlich gleich Konsequenzen.
Anders als in Schweden, der Heimat Greta Thunbergs, mit der auch der Begriff der Flugscham nach Deutschland gekommen ist, nimmt der Flugverkehr in Deutschland nicht ab. Im Gegenteil. 17,5 Millionen Passagiere flogen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres von und nach Berlin. 12% mehr als im ersten Halbjahr 2018. Auch bundesweit steigen die Passagierzahlen weiter. Von Januar bis Mai wurden an den deutschen Flughäfen 95 Millionen Passagiere gezählt. Gut 4% mehr als im Vorjahreszeitraum.
An Bord können wir arbeiten 2,5 Stunden, dann müssen wir abgelöst werden, mindestens eine halbe Stunde. Und eine Arbeitszeit haben wir so tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden 30 in etwa.
Aber nach 2,5 Stunden, weil es so viel ist, braucht man dann erstmal.
Genau,
erst
das ist ja diese Geschichte, die wir dokumentieren durch unser Einloggen mit dem Ausweis. da gibt es Berechnungen, Belastungsberechnungen für den Arbeitsplatz. Und Basis aller Berechnungen sind immer die Anzahl der geleiteten Flugbewegungen.
Und wenn mehr Flugbewegungen sind, dann ist die Einsatzzeit kürzer.
Also wir sind, also ich kenne euch Zeiten, da konnte ich hier 3 Stunden sitzen. Durch die Zunahme des Flugverkehrs ist das jetzt auf 2,5 Stunden reduziert worden. So, Follow Me Foxtrot, dann Piste verlassen. Follow Me Foxtrot, Tom. Follow Me Foxtrot, Tom.
Bis zu 18 Euro müssen Passagiere in Frankreich bald zusätzlich zahlen, wenn sie in den Flieger steigen. Diese Woche hat Frankreich eine Ökosteuer für Flugtickets beschlossen und damit auch in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Während unsere Nachbarn jetzt also handeln, wird in Deutschland weiter diskutiert, ob und wie man Fliegen verteuern sollte. Einen ziemlich radikalen Vorschlag hat hier vor ein paar Monaten der Grünen-Abgeordnete Dieter Janacek ins Spiel gebracht. Er will Flugzertifikate einführen, und zwar genau 3 pro Bürger. In seinem Berliner Abgeordnetenbüro erklärt mir Janacek, wie er sich das genau vorstellt.
Warum denn nicht ausgehend von der Basis der heutigen Flüge einen Zertifikatehandel machen, sodass diejenigen, und das ist ja wirklich nicht wenig, die mehr als 3-mal im Jahr transkontinental fliegen, das sind auch Bundestagsabgeordnete oder Geschäftsreisende etc., auch Private, dass die dann ab dem 4. Flugpaar einen deutlichen Aufpreis zahlen, und das kommt so zustande, dass sie das kaufen müssen von denjenigen, die weniger fliegen. Jetzt ist diese Idee natürlich nicht 1:1 umsetzbar, das war mir bewusst, aber so als Gedanke zu sagen, was ist eigentlich gerecht, wenn wir das Thema Fliegen in den Griff kriegen wollen, fand ich das richtig und gut, und deswegen habe ich das damals auch in die Debatte eingebracht und stehe dazu auch heute nach wie vor. Ja.
Aber wie würde der Vorschlag jetzt konkret aussehen? Also ich bin jetzt 3-mal transkontinental oder auch innereuropäisch geflogen, beim 4. Mal, wo kaufe ich das? Wie muss ich mir das konkreter vorstellen?
Man könnte natürlich eine Plattform bilden, wo jeder die Möglichkeit hat, Flüge zu kaufen, wie er es jetzt auch machen kann. Und wenn er eben über dieses Kontingent hinausgeht, dann kann er weiterkaufen, aber dann die Plattform registriert, das kann man digital heute ja lösen, dass ab dem nächsten Flug dann einfach der Preisaufschlag kommt, der Markt letztlich selber dann generiert, weil diejenigen, die dann auf Flüge verzichten oder gar nicht fliegen, die könnten dann ihre Zertifikate sogar, die sie immer noch haben, verkaufen an diejenigen, der sie nicht mehr hat und damit sogar Geld verdienen. Ja. Ist eine visionäre Idee zugegeben.
Was würde dann der 4. Flug kosten?
Da gibt es Schätzungen damals, so 30-50%. Das Modell gibt es ja momentan nicht, deswegen kann man das ja aus der Verhaltensökonomie heraus nicht wirklich 1:1 bestimmen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Emissionszertifikatehandel in der Industrie. Da gibt es ja auch Preise, die festgesetzt worden sind, Mengen. Und das Gleiche habe ich letztlich fürs Fliegen damals ins Spiel gebracht. Die Freiheit zu fliegen bleibt ja bestehen, aber die Preise ändern sich dann insbesondere für die besonders viel fliegen, sehr stark nach oben. Und das fände ich gerechter, als wenn jetzt alle gleich viel teurer zahlen müssten.
Sie haben gesagt, Inlandsflüge sollte man verbieten, ab einer bestimmten Länge vielleicht nicht mehr. Oder man sollte sie nicht bezahlt bekommen vom Arbeitgeber, vom Deutschen Bundestag. Ist das denn realistisch umsetzbar? Also ich meine, Bundestagsabgeordnete fliegen auch immer noch sehr gerne Köln-Berlin.
Bei mir ist es so, ich bin ja Münchner Abgeordneter und als die Bahnstrecke München-Berlin noch über 6, 6,5, letztlich von Haustür zu Haustür 7 Stunden war, bin ich auch regelmäßig geflogen. In dem Moment, wo ich die Alternative hatte, in 4 Stunden ans Ziel zu kommen, fahre ich fast ausschließlich Bahn. Ja. So, und deswegen, die Anreize stimmen da momentan noch nicht. Wenn ein EasyJet-Flug nach Berlin für 30 Euro zu haben ist und das Bahnticket jetzt mal ohne Bahncard dann ab 100 aufwärts, dann habe ich ein Problem. Und deswegen muss ich zum einen das Billigfliegen verteuern, das muss letztlich aufhören, also diese Angebote. Und auf der anderen Seite natürlich das Bahnfahren vergünstigen. Das sind ökonomische Anreize, die dann helfen, ja.
Da kann die Politik oder muss die Politik eigentlich auch eingreifen. Also es ist ja eigentlich verrückt, dass Fliegen subventioniert wird. Es gibt keine Kerosinsteuer und die Bahn zahlt doppelt.
Genau, und jetzt haben wir die Diskussion um die Mehrwertsteuer bei der Bahn. Selbst der Scheuer sagt ja, die soll jetzt gesenkt werden. Wenn wir mal sehen, ob das kommt. Ich glaube, die Europawahl mit Fridays for Future und auch dem Wahlerfolg der Grünen hat ja jetzt einiges in Bewegung gebracht. Da ist jetzt ein Zeitfenster. Also wir können jetzt hoffentlich auch Maßnahmen nach vorne bringen. Aber das allein reicht noch nicht, ob jetzt die Bahn dann 10% günstiger wird, solange es diese günstigen Flugangebote gibt. Ich finde nicht, dass wir als Individuen das lösen können, was am Klima falsch läuft. Aber ganz rauszunehmen und zu sagen, es ist völlig egal, was jeder macht, das kann man auch nicht machen, weil Technologie alleine wird die Probleme eben nicht lösen.
Kerosinsteuer?
Ja klar, das fordern wir immer schon. Das ist eine urgrüne Forderung. Also natürlich müssen die Belastungen von Kerosin, also die externen Kosten, Umweltkosten eingepreist werden. Und das Fliegen wird dadurch auch teurer. Das wäre dann auch ein Anreiz, wiederum mehr mit der Bahn oder auch mit anderen Verkehrsträgern zu fahren, die es ja auch noch geben kann.
Bei seinen Parteifreunden hat sich der Münchner Bundestagsabgeordnete mit seiner Idee nicht nur Freunde gemacht. Robert Habeck, Annalena Baerbock, auch Cem Özdemir und Anton Hofreiter halten eher wenig von seinen Flugzertifikaten. Was jetzt auch nicht unbedingt verwundert. Schließlich sind die Spitzenpolitiker der Grünen besonders oft und weit mit dem Flugzeug unterwegs. Und auch ihre Wähler gehören eher zu den viel als wenig Fliegern.
Es gab eine gewisse Sorge aus der Fraktion zumindest, dass das wieder so eine Diskussion wird, die man so als Trauma erlebt hat, Veggie Day etc. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Menschen viel weiter sind. Es gab ja sogar eine repräsentative Umfrage und an die 60% haben gesagt, das geht in die richtige Richtung. Und auch die, die es versucht haben zu verhetzen, wie Herr Lindner oder die Junge Union, dann habe ich mir immer vorgestellt, die stehen dann auf den Marktplätzen und sagen dann den Bürgern, ihr dürft jetzt nur noch 3-mal im Jahr nach Mallorca fliegen, wenn die Grünen sich durchsetzen. Dann habe ich mir gedacht, das funktioniert nicht. Also da sind die Menschen weiter. Ich sage spaßeshalber, wir treffen uns ja öfter mit den Kollegen von der FDP. Auch nächstes Mal ziehe ich mir ein T-Shirt an, da steht dann drauf, I love Verbote, also ich liebe Verbote. Weil für marktwirtschaftliches Denken, da bin ich, aber manchmal braucht man eben auch klare Ansagen. Also wir wollen den Verbrennungsmotor fossiler Art verbieten. Wir wollen Kohle verbieten, den Kohlekrafterzeugung verbieten. Ja, das sind Verbote. Ja. Und so sind eben ordnungspolitische Maßnahmen genauso wichtig wie Bepreisung und genauso wichtig natürlich, dass das Ganze sozial gerecht abläuft, nämlich dass die Leute, die am wenigsten CO2 verbrauchen, das sind nämlich die Einfachverdiener, das sind die oder auch Arbeitslose oder Menschen, die in ländlichen Regionen wohnen und vielleicht nicht alle 3 Wochen nach Mallorca fliegen, die muss ich eben auch unterstützen.
Wann sind Sie das letzte Mal geflogen?
Das letzte Mal bin ich im Mai geflogen. Ein einfacher Flug war das. Das war sogar ein Inlandsflug, ja.
Haben Sie sich geschämt?
Nee, habe ich nicht, weil das war wirklich so ein Problem. Das war ganz in der Endphase des Wahlkampfs. Das Schämen, das ist eine Diskussion in der Familie, um das mal zu fragen. Bei uns, wir zum Beispiel entscheiden dieses Jahr, dass wir im Privaten nicht fliegen. Ja, das haben wir auch so als Familie und auch schon Kinder jetzt, die ein bisschen ranwachsen. Die Eingangsfrage von ihm war ja, kann man das Fliegen völlig aufgeben? Nein, das kann man, glaube ich, nicht, weil dann kommen wir zu einer Welt, die nur noch isoliert voneinander existiert. Aber wir müssen halt schauen, dass insbesondere die entwickelten Länder das Fliegen so weit eindämmen, dass es nicht mehr weiter wächst.
Ich möchte nochmal auf Ihre Familie zurückkommen. Wie war denn die Diskussion? Waren denn alle dafür oder gab es da auch so ein bisschen Widerspruch?
Von den Kindern kommt es noch nicht so stark. Es kommt in dem Fall wirklich von uns als Eltern. In dem Fall vielleicht auch, weil wir nochmal eine kleine Tochter bekommen haben. Und wenn wir die Prognosen gerade sehen, ob die noch ein schönes Leben haben wird. Also man muss das ganz hart sagen. Das können wir ihr momentan nicht zusagen. Wenn das so weitergeht, dann schaut das ziemlich düster aus. Ja.
Friday for Future. Unser Planet, unsere Zukunft, ja. Friday for Future.
Okay, ja.
Unser Planet, ja. Schon viel zu lange kommen wir nicht weiter. Wir demonstrieren, weil die Erde keine Zeit hat. So kann's nicht weitergehen, uns geht die Zeit aus. Bis 2050 nichts passiert, sehen wir alt aus. Jahrzehnte hat die Politik geschlafen. Und da müsst ihr damit rechnen, dass wir alle auf einmal da sind. Friday for Future. Wir sind alle eure Kinder und damit auch die Zukunft.
Julia Ju führt durch eine Büroetage in Berlin-Kreuzberg. Es ist über 30 Grad in dem ehemaligen Fabrikgelände. Die Sonne knallt durch die Fenster ins offene Großraumbüro. Sie zeigt auf einen Edelstahlzylinder. 70 cm hoch ist der. Sieht ein bisschen aus wie ein Küchenmülleimer, nur dass oben der Deckel fehlt. Es ist aber ein Ofen.
Genau, das sind die Öfen, die eben diese Einsparungen umsetzen. Ja, das sind effiziente Öfen. Die stellen wir Familien in Entwicklungsländern zur Verfügung, zum Beispiel in Ruanda, zum Beispiel in Indien. Die brauchen damit weniger Holz zum Kochen und weniger Holz bedeutet auch weniger CO2-Ausstoß.
Und so unscheinbar er auch aussieht, gerade er steht quasi im Zentrum aller Flugscham und erbitterter Moraldiskussionen zum Thema Fliegen.
Die sind in fast alle Richtungen abgeschlossen, nur mit kontrollierten Belüftungsschlitzen. Das bedeutet, dass einfach das Feuer sich ganz kontrolliert ausbreiten kann. Und die Öffnungen, wo das Holz reinkommt, da sehen Sie schon, die sind ziemlich klein, da passt gar nicht viel rein.
Also hier oben kann ich dann
Genau, da tun Sie dann einen schmalen Holzscheit rein und wenn Sie da so 2-3 Mal nachlegen, kann da eine ganze Mahlzeit gekocht werden. Im Vergleich zu einem offenen Feuer, da brauchen Sie einen ganzen Haufen Holz. 80% weniger Holz braucht dieser Ofen im Vergleich zu einem offenen Feuer.
Also es geht nicht nur um Bäume pflanzen, sondern auch um Abholzung zu vermeiden.
Genau, ich nenne Ihnen mal eine Zahl. 98% aller Bäume in Ruanda, die abgeholzt werden, werden nicht wieder aufgeforstet. Das heißt, Holz ist eigentlich keine erneuerbare Energie an der Stelle.
Ich bin in der Zentrale der Klimaschutzorganisation Atmosphäre. Viele kennen das Unternehmen nur von ihrer Internetseite, über die man CO2-Kompensationen leisten kann. Für jeden Flugkilometer zahlt man eine gewisse Summe. Praktisch und allemal besser als nichts tun, finden die einen. Moderner Ablasshandel, meinen die anderen. Was genau mit dem Geld passiert, wird bei dieser moralischen Diskussion fast schon zur Nebensache.
Wenn Sie kompensieren, da können Sie auf der Atmosphäre-Website errechnen, wie viel Emissionen Ihr Flug verursacht. Dann geben wir Ihnen quasi einen Preis dafür, was es kostet, diese Menge zu kompensieren. Und 90% dieser Summe geht eben direkt in Projekte, um diese Öfen und andere Technologien unter die Leute zu bringen. Der kleine Rest, das sind unsere Verwaltungskosten.
Wie können Sie das denn so genau überhaupt erfassen und nachrechnen, dass das funktioniert? Also dass das CO2, das ich verursache mit einem Flug von Köln nach Berlin, irgendwo an anderer Stelle an der Welt eingespart wird. Und wie können Sie es kontrollieren?
Wir haben eine ganz ausführliche Datenbank an Flugdaten. Welche Flugzeuge werden eingesetzt? Wie sind die bestuhlt? Was ist da für ein Antrieb drin? Wie ausgelastet ist dieser Flug? Und daraus können wir errechnen, wie viel Emissionen jeder einzelne Fluggast auf einem Flug verursacht. Das ist die eine Seite der Rechnung. Die andere Seite der Rechnung, wie viel CO2 wird eingespart durch einen Ofen oder eine Biogasanlage, dafür benutzen wir den Clean Development Mechanism der Vereinten Nationen. Das ist ein Teil des Kyoto-Protokolls und der regelt sehr klar mit sehr genauen wissenschaftlichen Vorgaben, wie man das eben berechnet. Das wird durch unabhängige Prüfer jedes Jahr nachgeprüft. Und erst wenn quasi der Prüfer seinen Stempel drunter gesetzt hat, bekommen wir diese Emissionsgutschriften.
Das Ganze ist aber wahrscheinlich nur die zweitbeste Lösung. Also besser wäre ja nicht zu fliegen, oder?
Ganz genau. Am besten wäre es, wenn Sie gar nicht fliegen, dann muss das CO2 gar nicht kompensiert werden. Wir sind uns aber auch im Klaren darüber, dass manche Flüge nicht vermeidbar sind. Und wir wollen den Menschen auch gar nicht sagen, was sie mit ihrem Leben machen sollen oder nicht machen sollen. Und deswegen bieten wir eben als Brückentechnologie an, Flüge zu kompensieren, weil wir auch der Überzeugung sind, dass in einigen Jahren Fliegen klimafreundlich möglich sein wird, dank neuer Antriebstechnologien, dank erneuerbarer Energien. Und dann wird es auch möglich sein, dass wir guten Gewissens fliegen.
2,7%. So hoch ist der Anteil des globalen Luftverkehrs am weltweiten CO2-Ausstoß. Die Menge, die der einzelne Passagier bei seinem Flug emittiert, kann man mit einer Zahlung bei Atmosphäre kompensieren. Die Bürger zahlen so freiwillig eine CO2-Abgabe, die der Staat nicht bereit ist zu erheben.
Im Grunde genommen sehen wir das als Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln. Wenn ich weiß, ich fliege und das hat eben Auswirkungen auf das Klima, dann finden wir das toll und begrüßen das auch, dass Menschen das eben auch als Anlass zum Handeln nehmen.
Manche sagen ja, das Ganze ist nur ein Ablasshandel.
Ein Ablasshandel wäre es dann, wenn nichts passiert.
Haben Sie jetzt mehr Kunden dank Flugscham?
Wir sehen schon seit 2018 einen deutlichen Anstieg an Kompensationen. Das hat sich seit dem wahnsinnig heißen Sommer letztes Jahr wirklich explosionsartig doch erhöht, muss man sagen. Auch in diesem Jahr sehen wir Werte, die deutlich über den Vorjahren liegen. Geht so in Richtung die Hälfte mehr.
Das heißt, die Leute haben ein schlechtes Gewissen.
Ein schlechtes Gewissen haben wahrscheinlich viele. Die Frage ist, ob sie handeln. Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die kompensieren, im Mittel eigentlich umweltbewusster sind. Das heißt, wir ermöglichen es also quasi Leuten nicht, dass sie sich freikaufen von ihrer Schuld und dann fröhlich weiterfliegen, was viele Leute befürchten. Aber die Datenlage, die zeigt eben, dass Leute, die kompensieren, eher noch dazu neigen, auch weniger zu fliegen und andere klimaschädliche Verhaltensweisen zu reduzieren.
Wie bewerten Sie es denn selber? Also, dass immer mehr Leute fliegen, obwohl die Folgen ja katastrophal sind. Sie sind bekannt, sie sind uns allen hier bekannt in Deutschland. Es gibt Fridays for Future Und es wird weiter geflogen, es wird immer mehr geflogen in Deutschland.
Ich glaube, wir werden einfach noch ein bisschen Geduld haben müssen. Ich glaube, die Diskussion findet nach wie vor, auch wenn sie mittlerweile überall angekommen ist, doch noch auf einem Niveau statt, wo wir noch zwischen Denken und Handeln ein großer Schritt erfolgen muss. Ich erlebe das in meinem persönlichen Umfeld so, dass mittlerweile viele Leute, die früher überhaupt keine Gedanken sich gemacht haben zu fliegen, jetzt durchaus sagen, ah nee, ich mache jetzt meinen nächsten Urlaub mit dem Zug. Und es wird nicht von jetzt auf heute so sein, dass jemand, der früher dreimal im Jahr in Urlaub geflogen ist, das gar nicht mehr macht. Aber wenn eben jemand nach ein bisschen Nachdenken das auf zweimal im Jahr reduziert, dann ist das schon ein deutlicher Fortschritt, finde ich.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me.
Wir sind hier ganz am Anfang, eben bei der Fliegerei leichter und schwerer als Luft. Und hier sind so ein paar Flugapparate von Otto Lilienthal zu sehen, das sind Nachbauten. Ein Original haben wir leider nicht in der Sammlung, aber die sind recht nah an den Originalen.
Das erste Flugzeug der Welt erinnert an eine zu groß geratene Fledermaus. Die Flügel rundlich, fast transparent, verbunden durch dünne Holzstreben, gleich den Fingern der Fledermaus, die deren Flughäute verbinden. Auch das Leitwerk, das am Ende des Holzstabes hängt, sieht aus wie ein Fledermausschwanz. Otto Lilienthals erster Segelflieger.
Der Derwitz-Apparat, das war so einer der ersten Entwürfe, den er dann auch zum Fliegen benutzt hat. Die sind alle eigentlich technisch ähnlich komplex.
Wie weit ist er damit gekommen?
Das war so Hanggleiten, also das waren ja so die ersten Schritte. Das sind, also ich sag mal, unter 100 Metern die Flüge gewesen. Später ist es dann ein bisschen mehr geworden. Aber das waren jetzt keine Riesenstrecken. Aber darum ging es auch gar nicht, sondern es ging darum, rauszufinden, wie muss ich denn eigentlich eine Tragfläche bauen, damit die mich auch in der Luft hält. Also wie funktioniert dieser Auftrieb? Das war ja ein ganz wichtiges Prinzip, was man lange nicht verstanden hat. Und Lilienthal dann über jahrelanges Beobachten, vor allen Dingen von Störchen, hat der dann irgendwo so ein bisschen durch Beobachtung und auch durch Forschung ermittelt, wie eine Tragfläche aussehen muss, hat das dann nachgebaut und ist dann zu diesen ersten kurzen Gleitflügen gekommen.
Der Abenteuergeist der ersten Flugpioniere, er wurde ausrangiert und hier ins Berliner Technikmuseum verbannt. Schwer vorstellbar, mit was für einem Enthusiasmus und Wagemut Lilienthal und seine Nachahmer damals um die Jahrhundertwende versuchten, den Traum vom Fliegen in Realität umzusetzen.
Das ist eine dünne Holzkonstruktion, also mit Weidenruten. Die bilden sozusagen das Skelett des Flugzeuges. Das ist mit Stoff bespannt.
Ich schaue zusammen mit dem Technikhistoriker Heiko Triesch an die Decke des Deutschen Technikmuseums, wo mehrere Nachbauten dieser ersten funktionierenden Flugzeuge der Menschheit hängen.
Das war auch das erste Fluggerät, das in Serie gebaut wurde, hat vor kurzem jemand rausgefunden, das ist auch ganz interessant. Die sind natürlich dann oft zu Lilienthal gekommen, der hat ihnen das erklärt, wie man das machen muss. Aber so nahm diese Idee halt ihren Lauf und der Mensch erhob sich halt in die Luft und das war natürlich ein Traum der Menschheit, dass das jetzt funktionierte. Der große Verdienst von Lilienthal ist, dass er das ganze Thema wirklich wissenschaftlich angegangen ist, dass er lange Untersuchungen gemacht hat zu dem Thema und auch Grundlagen geschaffen hat, die bis heute Gültigkeit haben. Da kann man schon sagen, die Deutschen haben das Fliegen erfunden.
So, jetzt kommen wir auf quasi so ein nachgebautes Flughafengelände, Flugplatz Johannisthal.
Genau, also hier ist Flugplatz Johannisthal, steht hier über einem Tor. Das Tor ist eingerahmt von einer Bretterwand und das soll so ein bisschen nachempfinden, die Situation an diesem Flugplatz Johannisthal, der 1909 eröffnet wurde. Hier an diesem Flugplatz gab es halt sehr schnell internationale Wettbewerbe und es gab dann auch Flugzeugproduktion. Dieser Flugplatz wurde kommerziell betrieben, also da gab es Flugschauen und wer die sehen wollte, der musste Eintritt bezahlen. Und das waren alles noch wirklich so die berühmten fliegenden Kisten. Es war Versuch und Irrtum. Also man flog oder man flog auch nicht, so richtig wusste das keiner, ob es funktioniert. Man hat halt durch Ausprobieren gelernt. Da musste man aber Eintritt zahlen, wenn man das sehen wollte. Und die nicht bezahlen wollten, die haben eben einfach ein Loch in die Wand gebohrt und diese Situation.
Die haben dann so geguckt.
Und hier sieht man die startenden Geräte. Das ist jetzt eine Propeller, sehe ich da aber nicht.
Der Propeller ist hinten.
Das ist eben auch interessant zu der Zeit. Man hat halt noch viel experimentiert.
Das waren alles Einzelpersonen oder Teams, die selber ihre Flugzeuge entwickelt haben. Also alles Flugverrückte.
Das kann man schon so sagen. Also gab es halt irgendwie den Sohn reicher Eltern, der da irgendwie mit seinem großen Auto auftauchte und dann da drei Mann irgendwie schrauben ließ und sich dann in die fertige Flugmaschine reinsetzte und vielleicht damit auch irgendwie gleich wieder abstürzte. Oder ich sag mal, der enthusiastische Bastler, der sich halt überall was zusammengeliehen hat an Geld und hat dann irgendwie ein Fluggerät zusammengebaut. Oder jemand hat sich dann im Ausland was besorgt. Und also das muss ein sehr bunter Haufen gewesen sein, der da unterwegs war.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges hat sich das Fliegen dann radikal verändert. Aus einem Hobby mutiger Enthusiasten wurde eine Waffe.
Es hat sich halt professionalisiert, weil dann gab es halt Anforderungen, dass man halt Flugzeuge in größerer Zahl herstellt und dann hat man sich eben Test- und Prüfmethoden überlegt. Wenn man eine Tragfläche baut, dann muss die halt so und so kräftig sein. Dann setzt man halt 10 Leute drauf und wenn die dann nicht abbricht, dann hält die auch. Ja, hier sind wir 1914, Anfang des Ersten Weltkrieges, nennt sich Janine Stahltaube. Da ist noch viel Holz drin in der Tragfläche, aber der Rumpf ist aus Stahlrohr gebaut. Und weil man da eben Stahlrohr benutzt hat, hat man das Stahltaube genannt. Es sieht aber schon aus wie Flugzeuge, die wir heute kennen. Also wir haben einen Flügel, hinten ist das Leitwerk, vorne der Motor mit Propeller dran. Also das ist schon, sage ich mal, das, was man auch wirklich unter einem Flugzeug sich vorstellt.
Wir springen gut 15 Jahre weiter in die frühen 30er Jahre. Tri steht jetzt vor einem knapp 20 Meter langen Flugzeug, 30 Meter Spannweite, ausgelegt für 17 Passagiere.
Also ein riesen Flugzeug, ganz aus Metall gebaut.
Eine Tante Ju, Junkers 52, mit Lufthansa-Schriftzug drauf. Sie passt gerade soeben in die Halle des Technikmuseums.
Die Zahl der Passagiere hat sich dann verdreifacht innerhalb von 10 Jahren. Zu der Zeit hatte sich die Zivilfliegerei auch schon sehr etabliert. Also da gab es Fluggesellschaften, es gab Flughäfen, also es gab Flugpläne, also es gab einen richtigen Liniendienst mit Passagierflugzeugen und man konnte alles, was man eben können musste, um Passagiere von A nach B zu bringen.
Damals in der Zwischenkriegszeit war das Reisen mit dem Flugzeug noch eine extrem exklusive Angelegenheit. Ende der 50er Jahre änderte sich das schlagartig, erzählt Riesch. Mit dem Aufkommen der Strahltriebwerke.
Wir haben ein Düsentriebwerk, auch ein sehr modernes, aus den 90er Jahren. Und das sind die eigentlichen Kraftpakete, die das moderne Fliegen möglich gemacht haben. Da kommt hinten unheimlich viel Kraft raus. Und damit war man eben dann in der Lage, auch große, schwere Flugzeuge zu bauen. Und man hatte dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Technik, um moderne Verkehrsflugzeuge zu entwickeln, wie wir sie auch heute noch kennen. Und das ging dann auch wieder relativ schnell, dass man dann Flugzeuge gebaut hat mit gut 100 Sitzen, die in der Lage waren, innerhalb weniger Stunden in großen Höhen auch den Atlantik zu überqueren. Damit wurde das moderne Fliegen dann auch wirklich richtig wirtschaftlich und es wurde dann eben auch für immer mehr Bevölkerungsschichten erschwinglich. Und dann kamen halt irgendwann die Billigflieger. Ich kann mich selber noch daran erinnern, als Jugendlicher in den 90er Jahren sind wir noch mit dem Bus gefahren. Also Klassenreisen gab es nur mit dem Bus. Also es gab dann die Privatisierung der Fluggesellschaften. Das waren dann keine Staatsfluggesellschaften mehr, sondern die mussten privatwirtschaftlich dann irgendwie ihr Geld verdienen. Und dann waren auch irgendwann, gab es dann nicht mehr die großen Zuschüsse staatlicherseits. Das heißt, die mussten Geld verdienen und damit musste man das Fliegen effektiver machen. Und ich glaube, da muss man Ryanair nennen, eine Fluggesellschaft, die nur noch auf zwei Aspekte Wert gelegt hat. Das war Preis und Pünktlichkeit. Alles andere musste sich dem unterordnen und die haben es dann eben dadurch geschafft, das Fliegen so günstig zu machen, dass das heute für jedermann erschwinglich ist.
Ist das für Sie als Luftfahrtenthusiast eigentlich eine gute Entwicklung oder finden Sie das problematisch?
Also mich begeistert natürlich das Fliegen und ich finde es auch toll, wenn viele Leute fliegen. Aber das Ganze hat natürlich auch Nachteile und die hat man natürlich auch im Blick. Flugzeuge sind natürlich vom Umweltaspekt her schwierig. Die Folgen des Massentourismus und die Sinnhaftigkeit von Reisen, also die stelle ich schon durchaus in Frage. Also ich denke mir schon, warum muss man irgendwie nach Irland fliegen, um sich zu betrinken abends? Da kann man auch in Berlin bleiben.
Ich sag mal so, in ganz Berlin ist es sauber und leer. Sagt mal, ihr habt hier ja keine Leute mehr. Ich habe nicht viel an und trage eine Sonnenbrille. Alle sind im Urlaub, ich bleib in Spandau und ich chille. Ich versteh die Leute nicht, es ist die beste Zeit. Es ist in Berlin am geilsten, wenn die Sonne scheint. Die Trollers tragen bauchfrei und rachen wie bestusst. Alle sind gut drauf und keine Sau fährt Bus. Ja, wieder was? Bleib ich doch hier, oder was? Was soll ich denn da weg?
Ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier. Ich bleib in Berlin. Berlin ist mein Revier. Ich brauch kein Hawaii.
Also wir sind jetzt mitten im Windkanal.
Nein, nicht mitten im Windkanal. Der Windkanal
da vorne
ist diese Röhre.
Okay.
Also im Prinzip kommt der Wind von links und strömt durch diese Röhre, die Sie jetzt vielleicht andeutungsweise sehen können, dann nach rechts. So, wir haben hier den Deutschlandfunk, der sich einfach mal hier so ein bisschen umschaut.
Was machen Sie hier gerade?
Wir haben hier den Windkanal einmal halbiert tatsächlich. Also es ist so ein IKEA-Regal da drin aufgebaut. Wir sind tatsächlich in der Lage, die Strömung laminar zu halten, mit Hilfe von Absaugkontrolle. Das heißt, wir verändern die Strömung so, dass sie erst später turbulent wird und länger eine glatte, ebene Strömung bleibt.
Eine Rigipswand im Windkanal. So sieht die Zukunft des Fliegens aus, jedenfalls ein kleiner Teil davon. Hier in der Windröhre auf dem Flughafengelände von Braunschweig forschen Kurt Rosso und seine Ingenieure an extrem glatten Flächen. Denn glatte Flächen bedeuten weniger Turbulenzen, weniger Luftwiderstand und damit weniger Verbrauch. Die Wissenschaftler arbeiten hier seit Jahrzehnten daran, Flugzeuge sicherer, leiser, aber eben auch sparsamer zu machen. Seit einiger Zeit auch als Teil eines EU-Forschungsprogramms. Clean Sky, sauberer Himmel. Kurt Rosso leitet hier das Institut für Aerodynamik. Wir sind jetzt im Foyer des Hauptgebäudes und Rosso zeigt mir an einem großen Modell Airbus, was glatte Oberflächen und andere Dinge bringen können in Sachen Ökofliegen.
Wenn Sie sagen, emissionsarm zu fliegen, da gibt es eigentlich zwei Richtungen. Das eine ist, Sie wollen oder müssen so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Sprich, die Leistung, die das Flugzeug benötigt, soll so gering wie möglich sein. Sag mal, das ist zum Teil das Gebiet der Aerodynamik, den Widerstand so gering wie möglich zu machen, sodass die Antriebsleistung so gering wie möglich ist. Das ist also das reine Flugzeug. Um das wirklich emissionsarm zu machen, das sind die Triebwerksleute. Wir brauchen Triebwerke, die also möglichst wenig Abgase ausstoßen. Und da ist man auch in der Triebwerksentwicklung sehr stark dabei, einerseits andere Brennkammern zu entwickeln, die Emissionen verringern. Dann ein Trend, deswegen haben wir hier auch das größere Triebwerk. Also was man ganz klassischerweise macht, ist, die versucht man so groß wie möglich zu machen. Das ist also, ich sag mal, der klassische Triebwerksbau. Die andere Möglichkeit ist, ich gehe weg von Verbrennungsmotoren. Dann bin ich bei den elektrischen Antrieben und da wird zurzeit viel Forschung und Entwicklung drauf fokussiert. Ist das eine Technologie, die tatsächlich in der Lage ist, uns in Richtung dieses emissionsarmen Fliegens zu bringen?
Egal wie teuer das Kerosin wird, über eine mögliche Steuer- oder CO2-Abgabe, Strahltriebwerke werden in den nächsten 30 Jahren nicht von den Tragflächen verschwinden, sagt Rosso. Aber sie werden wohl noch sparsamer werden.
Hier gibt es ja auch die Alternative, Kraftstoffe künstlich herzustellen. Wenn man das also durchdekliniert, kann man versuchen, Kraftstoffe CO2-neutral herzustellen. Dann haben Sie zumindest CO2-Neutralität. Die Emissionen sind nicht null, aber es ist zumindest CO2-neutral. Also diese beiden Dinge sind zurzeit im Wettbewerb. Entweder alternative Kraftstoffe oder elektrische Antriebe. Meine Zukunftsaussage wäre, es wird beides werden. Man wird sowohl das eine als auch das andere verfolgen.
Und was kommt zuerst?
Also ich glaube, diese elektrischen Antriebe oder Hybrid-Elektrischen werden erstmal für kleine Flugzeuge kommen. Für die ganz klassischen Langstreckenflugzeuge, da wird es, glaube ich, bei den Gasturbinen bleiben, weil sie immer in dieses Problem kommen. Das Gewicht ist das einzig Entscheidende und die Energiedichte von Kerosin ist also um Größenordnung höher als von Batterien.
Wie weit ist man in den vergangenen 20 Jahren gekommen, sage ich mal, um Flugzeuge verbrauchsärmer, emissionsärmer, umweltfreundlicher zu machen?
Ich ziehe mal den Zeitraum ein bisschen größer auf. Also wenn man sich anschaut, wie der Treibstoffverbrauch und auch die Lärmemissionen in den letzten 60 Jahren bei Flugzeugen gesunken ist, dann kann man feststellen, dass das ungefähr 70% ausgemacht hat. Also die Energieersparnis, die ist wirklich enorm. Und das geht auf solche Dinge wie die Triebwerksentwicklung, die günstig gebauten Flügel zurück, dass man diese transsonischen Strömungen beherrscht und so weiter und so weiter.
3,5 Liter Kerosin verbraucht ein Passagier deutscher Airlines auf 100 Kilometer heute. Weniger als ein Autofahrer. Da liegt der Verbrauch in Deutschland bei über 6 Litern. Allerdings ist der CO2-Ausstoß im Flugzeug höher als im Auto.
Jetzt kommen wir vielleicht mal zum nächsten Flugzeug. Das ist ein kleineres Flugzeug, das
ja,
sieht man schon.
Ein kleineres Flugzeug, ungefähr so Größenklasse 50 bis 60 Passagiere.
ist so das, was Sie aus diesen Regionalflugzeugen kennen, wenn Sie also, was weiß ich, von, in unserem Fall von Hannover nach Amsterdam fliegen oder so etwas, was klassischerweise mit Propellerflugzeugen gemacht wird. Dieses Flugzeug wurde jetzt ausgelegt mit elektrischen Antrieben. Jetzt muss man also sehen, gibt es Vorteile, die die elektrischen Antriebe haben, die die klassischen Verbrennungsantriebe nicht haben. Und der große Vorteil von den elektrischen Antrieben ist, dass sie die Energieerzeugung und die Vortriebserzeugung trennen können. Und jetzt kann man also sagen, okay, ich kann vielleicht viele kleine Elektromotoren vor einem Flügel mit Propellern platzieren und dann durch diese Interaktion zwischen Flügel und diesen vielen Propellern mir noch zusätzliche Vorteile verschaffen.
Gegenüber zwei Propellern.
Gegenüber zwei Propellern, was ich also mit einem klassischen Triebwerk nicht machen könnte. Und das sehen Sie an diesem Flugzeug. Da haben wir also an jedem Flügel jeweils 7 kleine Propeller über die gesamte Spannweite angebracht. Auf Vorentwurfsniveau sind wir hier auf Größenordnung zwischen 8% und 10% gekommen, die so ein Flugzeug besser ist als ein klassisches.
Wann könnte so ein Flugzeug fliegen? Sie haben gesagt Vorentwurfsstadium.
So etwas hier, wenn man das konsequent verfolgt, kann man so etwas in den nächsten 10 Jahren zum Fliegen bringen, wenn es sich lohnt. Das darf man bei all dem nicht vergessen.
Und da sind wir bei der Frage, ist Fliegen zu billig?
Also das ist jetzt eine Frage, also die natürlich politisch wird. Ich glaube, das muss die Gesellschaft beantworten. Wie wichtig ist der Gesellschaft Mobilität und wie wichtig ist der Gesellschaft das Klima? Je teurer das Fliegen wird, desto mehr lohnt es sich, in Technologien zu investieren. Also wird ein höherer Kraftstoffpreis Druck geben, neuere Technologien zu entwickeln. Also für die Forschung ist sowas auf jeden Fall günstig. Das hat aber natürlich dann Auswirkungen, Fliegen wird dann teurer werden. Darüber muss sich auch jeder im Klaren sein.
Immer wenn die Kerosinpreise steigen, dann bekommen Sie mehr Anfragen und Anrufe?
Ja, also man merkt das schon deutlich. Wann war das? 2008, glaube ich, als die Treibstoffpreise bei irgendwie Größenordnung 150 oder 160 Dollar pro Barrel waren. Haben wir ganz deutlich verspürt, mit einem Mal jetzt in die Richtung Widerstandsarmut, Laminarhaltung. Kaum fielen die Treibstoffpreise, wurde auch das Interesse an der Forschung deutlich geringer. Also das geht schon zyklisch. Und das ist durchaus gefährlich mit diesen Zyklen, weil das hängt ja mit Menschen zusammen. Und sie brauchen Experten, die in der Lage sind, so etwas zu entwickeln. Und wenn die dann mal 20 Jahre nicht mehr daran arbeiten konnten, dann sind die komischerweise im Ruhestand. Ne?
Sind Sie denn jetzt relevanter geworden in den vergangenen Jahren, seit die Klimadebatte aufgenommen hat?
Doch, auf jeden Fall.
Wir gehen raus aus dem Foyer vorbei an Laboren, Instituten, am Windkanal, in die Flugzeughalle des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Hier steht eine kleine Propellermaschine, 2 Hubschrauber und der ganze Stolz von Rosse und seinen Forscherkollegen. Ein Forschungs-Airbus 320, von den Wissenschaftlern liebevoll ATRA genannt.
Und an diesem Flugzeug werden in der nächsten Woche Lärmmessungen stattfinden. Und zwar haben wir an diesem Flugzeug hier alles an Lärmminderungsmaßnahmen eingerüstet, was man nachträglich in ein Flugzeug einrüsten kann.
Kleine Sachen mit großem Aufwand.
Kleine Sachen mit großem Aufwand, ja. Im Detail, die Veränderungen sind enorm. Das ist das, wo die Forschung reingeht.
Aber ist man jetzt wirklich auch gewillt, von den Airlines her, von den Flugzeugherstellern, da wirklich schnelle Änderungen zu erzwingen? Oder guckt man sich diese ganze Flugschamdebatte irgendwie an und denkt sich, ach, die Leute, die fliegen ja trotzdem mehr. Ist uns egal.
Da gebe ich Ihnen mal eine ganz flapsige Antwort drauf. Der Kunde entscheidet. Die Industrie braucht dann auch, wenn sie in solche Produkte investiert, auch eine gewisse Investitionssicherheit. Flugzeuge werden über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren eingesetzt. Also da ist auch die Gesellschaft ganzheitlich gefragt, was möchte sie denn tatsächlich an technischen Produkten haben? Die sind realisierbar, nur hat es natürlich Konsequenzen. Aber ich glaube, die Industrie...
Fliegen für 10 Euro geht dann halt nicht mehr möglicherweise.
Fliegen für 10 Euro geht dann möglicherweise nicht mehr. Gut, jetzt werde ich so ein bisschen persönlich, weil diese Flugscham-Debatte, die trifft mich insofern so ein bisschen, als dass ich den Eindruck habe, da wird jetzt ganz vorschnell geurteilt. Und alle gehen davon aus, Fliegen ist schädlich und ist zu billig. Wer weiß denn, ob nicht Straßenverkehr viel zu billig ist? Wer weiß denn, ob Bahnverkehr wirklich viel zu billig ist? Fliegen ist von einem Flughafen zum anderen. Zwischendurch haben Sie keine Eingriffe in die Natur, gar nichts. Schauen Sie sich mal an, was es heißt, Straßen zu bauen, Autobahnen zu bauen. Das sind riesige Eingriffe in die Natur. Fliegerei hat diese Eingriffe nicht. Also das stört mich mal so ein bisschen, dass Fliegen so automatisch in diese Richtung kommt. Ist schlecht. Das glaube ich nicht. Man muss sich auch erstmal mit den Fakten beschäftigen und nicht zu Entscheidungen kommen und hinterher festzustellen, die Fakten sind vielleicht ganz anders. Und das fehlt mir in der Debatte.
Flugchaos trotz Flugscham. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Klassik, Pop etc. Heute mit dem Geiger und Komponisten Miki Kekeni. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.